Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 19. Januar. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Wir haben heute für euch zwei echt spannende Themen im Angebot. Unser Ex-Bürgermeister Johannes Beisenherz wurde vor Gericht verurteilt. Es geht um eine Frau, ihren Hund und mal wieder um den Tierschutzverein. Außerdem geht es um die Demo gegen rechts. Gestern Nachmittag haben mehr als 1000 Menschen vor dem Rathaus demonstriert. Wir waren auch dabei und berichten euch. Aber vorher gibt es wie immer einen kleinen, aber feinen Nachrichtenüberblick. Schöner parken. Das Parken am Hauptbahnhof soll in Zukunft komfortabler werden. Die Stadt Castrop-Rauxel plant den Bau eines Parkhauses. 5,5 Millionen Euro soll es kosten. Aber wie genau es aussehen soll und wann der Bau beginnen könnte, das ist alles noch unklar. Wieder da. Gute Nachrichten aus der Stadtverwaltung. Vor 2,5 Monaten gab es eine Hackerattacke auf den EDV-Dienstleister Südwestfalen IT, kurz SIT. Nach dem Angriff wurde die Verbindung zum Serviceportal der Stadtverwaltung vorsichtshalber gekappt, denn Software von Südwestfalen IT, die steckt nämlich auch im Serviceportal. Jetzt ist aber alles repariert und das Serviceportal der Stadt Castrop-Rauxel ist wieder online. Daten von Bürgerinnen und Bürgern waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Unser erstes Thema heute, das ist eine ziemlich krasse Nachricht, wenn man die erstmal so hört. Der ehemalige Bürgermeister von Castrop-Rauxel, Johannes Beisenherz, wurde vor Gericht verurteilt. Das Ganze ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber da steckt eine ziemlich lange und ziemlich dramatische Geschichte hinter. Jetzt steht neben mir hier mein Kollege Tobias Weckenbrock, wie fast immer. Tobi, was steckt hinter diesem Fall? Wofür wurde er da jetzt verurteilt?
Er ist in seiner Funktion als Vorsitzender des Tierschutzvereins Castrop-Rauxel verurteilt worden, tatsächlich zu einer Geldstrafe vom Amtsgericht. Und in der Regel sind die Amtsgerichtsverfahren ja berufungsfähig. Das heißt, es gibt eine höhere Instanz und das Landgericht kann dieses Verfahren nochmal neu aufrollen. Und
für alle, die vielleicht nicht so im Jurasprech drin sind, ganz salopp gesagt, könnte man das so zusammenfassen, wenn jemand begründet den Verdacht hat, ey, das stimmt so nicht, kann man sagen, ich will, dass ein Gericht eine Stufe höher das nochmal entscheidet.
Genau, Landgerichte gibt es in Bochum und Dortmund. Hier wird das Landgericht Dortmund dann zuständig sein. Die gucken sich im Prinzip alles nochmal an und urteilen dann nochmal möglicherweise anders. Vielleicht bestätigen sie dieses Urteil aber auch.
Okay, so viel zum Prozedere. Um was ging es da jetzt inhaltlich?
Es ging um einen Hund und der heißt Merlin und der war 8 Jahre lang in einem Privatbesitz bei einer Frau und der ist aber von dieser Frau abgegeben worden, als diese Frau 2020 im August ins Krankenhaus musste. Und zwar abgegeben worden beim Tierschutzverein. Das ist auch durchaus üblich, dass ein Tierschutzverein mit einem Tierheim dann die Obhut übernimmt und dieses Tier dann aber anschließend natürlich auch an den Besitzer oder die Besitzerin, die Halterin zurückgibt. Bei Merlin haben die Tierschutzvereinsvorstände dann aber festgestellt, dass er erkrankt war. Und zwar hatte er einen Tumor an den Geschlechtsteilen, wie sich dann herausstellte. Das hatte auch ein Tierarzt bescheinigt. Der Hund wurde dann operiert. Auch das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Und Merlin ist dann im Tierheim geblieben, obwohl die Halterin dann den Hund zurückhaben wollte. Und das liegt daran, dass der Tierschutzverein noch weitere gesundheitliche Defizite feststellte. Unter anderem ein Rückenleiden, was man dann darauf zurückführte, dass er offensichtlich bei der Halterin möglicherweise nicht in guter Obhut war. Und daraufhin haben dann die Vorstände um diesen Hund gekämpft. Also sie wollten ihn einfach nicht wieder rausgeben.
Ich stelle mich jetzt mal ein bisschen doof. Hätte man nicht einfach mit der Frau reden können? Hier, ey, also der wurde jetzt operiert. Achte doch bitte drauf, dass der so und so für seinen Rücken betreut wird. Also gab es da irgendwie Gespräche?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Diese Geschichte liegt ja jetzt auch schon etwas länger zurück, aber wir haben sie damals Anfang 2021 groß berichtet, weil es da wirklich einen Streit gab, der total festgefahren war. Welche Gespräche es gab, ist nicht ganz klar, aber heute wird gesagt, es gab einen unheimlichen Mailwechsel zwischen unterschiedlichen Behörden, zwischen Justiz und Vorstand, aber auch der Bruder der Halterin spielte da noch eine Rolle, weil die Halterin wohl geistig auch ein bisschen eingeschränkt war und wohl auch eine Betreuung hatte und so. Also ziemlich kompliziert. Und der Sachverhalt ist insofern aber jetzt fürs Gericht extrem relevant und so hat auch der Richter am Ende geurteilt, dass sich einfach der Tierschutzverein Vorstand aufgelehnt hat, in Anführungsstrichen, gegen die Behörden und gegen die Justiz. Denn am Ende war eigentlich rechtskräftig erwirkt in einem Zivilverfahren vor dem Gericht, dass der Tierschutzverein Merlin rausgeben muss.
So, und jetzt kommen wir an den Punkt, an dem es so ein bisschen, ja, die Geschichte ein bisschen verrückt wird. Was ist dann mit Merlin passiert?
Merlin wurde im Tierheim dann festgehalten und mehrfach nicht herausgegeben, obwohl das Kreisveterinäramt vor der Tür stand, bei weiteren, naja, Zwangsvollstreckungen die Polizei dabei war und sogar ein Gerichtsvollzieher. Und als der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand, hieß es dann, Merlin ist uns leider entwischt oder ist entlaufen. Das hat man dann da am Tierheim so gegenüber dem Gericht gesagt. Und naja, irgendwie total unklar, wo dieser Hund dann im Februar 2021 plötzlich abgeblieben sein soll.
Hunde, die weglaufen, kommen ja ziemlich oft, zumindest so hört man das, die kommen ja eigentlich wieder zurück. Anders als Katzen, die auch mal irgendwie wochenlang verschütt gehen können, ist das ja bei Hunden eher unüblich. Und auch Merlin ist ja nicht wieder zum Tierheim zurückgekommen. Und irgendwann hat sich so ein bisschen der Verdacht aufgedrängt, stimmt diese Geschichte eigentlich? Stimmt die Version, dass Merlin weggelaufen ist?
Genau, das wissen wir nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob er zurückgekommen ist, ob er jemals entwischt ist. Das muss man ja irgendwie auch in Frage zumindest stellen. Man kann jetzt aber auch nicht das Gegenteil beweisen. Und da sind ganz viele Leute im Tierschutzverein, die sich da auch ein bisschen auskennen, die ehrenamtlich mitarbeiten, die zum Beispiel in einem anderen Fall, wo es um ein anderes Tier ging, wieder vermutet haben, ach, möglicherweise ist jetzt Gaia, das ist das andere Tier, haben wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, vielleicht auch bald plötzlich entlaufen oder entwischt. Also da gibt es natürlich jetzt viele Unterstellungen und dieser Tierschutzverein, der sowieso schon immer einen Streit Apfel, ein Zankapfel war zwischen Vorstand, zwischen Vorsitz, zwischen Mitgliedern, Ehrenamtlichen und so weiter, der kommt einfach irgendwie nicht zur Ruhe. Und das muss man jetzt einfach mal dem Tierschutzverein Vorstand, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zugutehalten, aber die meinen, sie täten das alles nur, um das Wohl des Tieres zu schützen, weil sie meinen, Merlin wäre gefährdet, gesundheitlich gefährdet, wenn er bei seiner Halterin wäre. Und so begründen sie ihr Verhalten gegenüber allen. Also im Gespräch mit den Medien, es gab auch Auftritte im Fernsehstudio von Vorsitzenden und so, die jetzt schon etwas zurückliegen, aber eben auch vor Gericht. So, und das Gericht sagt aber, also das Schicksal des Hundes ist mir jetzt an dieser Stelle einigermaßen egal. Es geht darum, dass ihr euch widersetzt gegen eine Anordnung von Behörden und sogar von der Justiz. Und das kann man ja eigentlich in einem Rechtsstaat eigentlich nie machen, aus meiner Sicht.
Also, dann lass uns nochmal zum Anfang zurückkommen, zum Gerichtsverfahren gegen Beisenherz und das andere Vorstandsmitglied. Zu was genau wurden die jetzt verurteilt, weswegen? Damit wir das einmal ganz klar haben.
Es heißt jetzt offiziell veruntreuende Unterschlagung. Das ist der Tatvorwurf und das bedeutet, obwohl die Behörden da waren, obwohl das Gericht da war und einfach nur ein Urteil vollziehen wollten, haben sie sich dem widersetzt. Darauf stehen bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe oder eben eine Geldstrafe. Und diese Geldstrafe ist jetzt am Montag per Urteil verhängt worden. Das bedeutet, Bürgermeister Beisenherz muss 10.000 Euro Geldstrafe zahlen und seine Vorstandskollegin sogar 12.000 Euro. Und ein Punkt spielt noch eine Rolle. Es wird ja immer in Tagessätzen gerechnet. Die Tagessätze liegen bei beiden bei jeweils 100 Euro. Und es sind in diesem Fall 100 Tagessätze für Herrn Beisenherz und 120 für seine Vorstandskollegin verhängt worden. Das sage ich explizit nochmal dazu, denn die 90 Tagessätze gelten so ein bisschen als juristische Grenze. Denn alles, was unter 90 Tagessätzen liegt, wird nicht ins polizeiliche Führungszeugnis eingetragen. Das heißt, man gilt danach noch als nicht vorbestraft. Über 90 Tagessätzen allerdings gilt man dann auch als vorbestraft und das kann natürlich weitere Auswirkungen haben, was vertragliche Dinge in Jobs und so weiter angeht.
Jetzt müssen wir noch sagen, dass weder Johannes Beisenherz noch seine Vorstandskollegin sich zu dem Urteil äußern wollen und aber eben das Einzige, was sie gesagt haben, ist, wir gehen in Berufung.
Genau, das ist auch deren gutes Recht, beides. Sie haben auch vor dem Gericht die Aussage verweigert. Das heißt, in der Verhandlung haben sie auch nichts gesagt. Das kann man so machen, werden natürlich rechtsanwaltlich auch vertreten, also haben da juristischen Beistand. Und ich habe kurz mit Johannes Beisenherz telefoniert und er hat mir gesagt, wir verweigern da jetzt aktuell beide die Aussage, aber legen Berufung ein. Genau, und dafür haben sie 7 Tage Zeit nach Verhängung des Urteils. Das heißt also, bis kommenden Montag müssen sie dann vor dem Landgericht in Berufung gehen. Und dann wird das Verfahren da wahrscheinlich noch weitergehen. Und solange dieses Verfahren läuft, muss man auch sagen, gelten sie weiterhin als einigermaßen unschuldig, aber zumindest schon mal erstinstanzlich verurteilt.
So viel also zu Beisenherz und dem Gerichtsurteil. Was Merlin, den Hund, angeht, hatte das Ganze jetzt ein ziemlich trauriges Ende.
Ja, das stimmt. Im Zuge unserer Recherchen haben wir jetzt erfahren vom Amtsgericht, dass die Halterin des Hundes von Merlin also schon im November 2023 verstorben sei und dass sie also seit 21 eigentlich darauf wartete, ihren geliebten Hund, also zu dem hatte sie wohl ein sehr enges, auch lebenspartnerschaftliches quasi Verhältnis, dass sie den nicht mehr wiedersehen konnte. Und schon damals, als es hieß, er ist verschwunden, hat sie wohl sehr, sehr schwer geweint und darunter stark gelitten. Ja, jetzt ist es vorbei.
Und, das finde ich fast am tragischsten, sie hat nie erfahren, was mit ihm passiert ist.
So ist es.
Der Fall wird uns auf jeden Fall nochmal beschäftigen, wenn es dann vors Landgericht geht. Vielen Dank, Tobi.
Gern.
In Castrop-Rauxel, da war gestern, ja, man kann das ruhig so sagen, richtig was los. Es gab eine riesige Demo gegen rechts, zu der der Bürgermeister aufgerufen hat, zusammen mit allen Ratsfraktionen außer der UBP. Und gestern Nachmittag ging es dann ja ziemlich rund. Und mein Kollege Luca Füllgraf und ich, wir haben das Ganze begleitet. Luca, erzähl doch, bevor wir jetzt mal so von der Stimmung und so berichten, erzähl doch einfach mal, wie war der Plan der Demo?
Also los ging alles um kurz nach 16 Uhr. Es haben sich zwei Gruppen auf den Weg gemacht, die eine ein bisschen eher, die andere ein bisschen später, die sich dann am Ende am Rathaus getroffen haben. Eine Gruppe ist hier in der Altstadt losgelaufen, die hast du begleitet. Ich habe versucht, an der Gruppe dran zu bleiben, die am Bahnhof gestartet ist. Ich bin allerdings ein bisschen zu spät aufgebrochen, das heißt, ich bin mit dem Bus hinter eurer Gruppe hergefahren und die hatte da schon die ganze Straße versperrt.
Ja, genau, das war ein bisschen absurd. Irgendwann ist dann Luca so an mir vorbeigerannt und dann in die andere Richtung. Aber im Prinzip haben wir ja am Ende beides gut im Bild gehabt. Ja, ich bin hier in der Altstadt gestartet. Das war der Sternmarsch, der von der CDU organisiert wurde. Michael Schneider, der stellvertretende Vorsitzende, hat da auch ein paar pathetische Worte noch gehalten am Anfang. Hintergrund der ganzen Demo war ja eine Recherche von Korrektiv, der Geheimplan gegen Deutschland. Es gab Ende November ein Treffen von führenden Rechten, bei denen man jetzt ganz abgekürzt zusammengefasst überlegt hat, wie man massenweise Leute aus Deutschland deportieren kann, die den Rechten nicht in ihr Bild von Deutschland passen. Ich verlinke euch die Recherche von Korrektiv auch. Ihr könnt euch da dann nochmal alles in Ruhe durchlesen. Zurück zur Demo. Also es herrschte so eine ziemlich, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, Luca, eine sehr erleichterte Stimmung, weil, glaube ich, alle so sich gefreut haben, wie viele überhaupt da waren. Also die Stadt hat 300 angemeldet und da haben wir in der Redaktion schon gesessen und gedacht, boah, wenn da wirklich nur 300 Leute kommen, kein gutes Zeichen für die Demokratie. Aber es waren schon richtig viele um den Brunnen und man wusste ja, von der anderen Seite kommen noch mehr und einige gehen direkt zum Rathaus. Und es war ja, aber auch ernst. Also irgendwie freudig, dass so viele da waren, aber auch sehr angespannt ernste Stimmung, weil allen war klar, ey, wir sind hier nicht, weil juhu, bald wird Frühling, sondern es geht hier um, ja, am Ende die Demokratie.
Also ich fand, es war, dadurch, dass so viele Leute da sind, irgendwie angenehm unübersichtlich, was ja bei so einer Demo in einer kleineren Stadt auch manchmal nicht der Fall ist. Man sieht dann die Menschen, die demonstrieren und häufig sind es nicht so viele. Jetzt waren es aber wirklich sehr viele. Du sagst gerade, es waren über 1000, es waren vielleicht 1500, wie die Stadt sagt. Und bei allen hat man gemerkt, dass irgendwie das was Wichtiges auf dem Spiel steht, aber eben auch, dass alle erleichtert waren, dass die schweigende Mehrheit, von der man immer so gehofft hat, dass es sie auch wirklich gibt und dass die Leute auch zusammen auf die Straße gehen können.
Ich war dann während der eigentlichen Kundgebung eigentlich die ganze Zeit vor der Bühne, weil wir ja die ganze Sache auch live gestreamt haben. Also wer nicht dabei war, kann sich das alles noch in meinem Stream angucken, die ganzen Reden. Und während ich vorne stand und ein bisschen gefroren habe, bist du durch die Reihen gegangen und hast so die Leute angesprochen. Was haben die dir erzählt? Warum waren die da?
Also ich habe mir erstmal die Menschen rausgesucht, die irgendwie Plakate hatten, wo ich wusste, okay, die wollen auf jeden Fall Flagge zeigen. Die sagten dann auch alle eigentlich ganz klar, wir sind hier, um Flagge zu zeigen gegen rechts, auch gegen die AfD, also diese Verknüpfung gab es durchaus. Viele Menschen sagten auch, sie hätten Angst um die Zukunft, wenn es so weitergeht, wie es gerade aussieht in Deutschland, das würde ihnen Angst machen. Und damit war nicht die Ampel gemeint bei den Menschen, die dort waren, sondern es ging wirklich um die AfD und um rechte Umtriebe.
Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich hatte das Gefühl, die Gruppe war sehr heterogen. Also sonst hat man das ja oft, dass irgendwie dieselben Nasen so da sind, irgendwie ältere Leute sind oft noch demonstrationsfreudiger, aber jetzt gestern waren viele Junge da, also auch einfach Jugendliche, die alleine kamen, jetzt nicht von Mama und Papa gezwungen, sondern die waren, keine Ahnung, 20 oder so und waren einfach da, Familien mit Kindern, aber auch wieder dann doch auch ältere Menschen, also es war ein ganz buntes Publikum.
Vielleicht auch nicht weiße Menschen, die gemerkt haben, wie sehr diese Recherche dann auch ihr Leben betreffen würde, falls es irgendwann mal so kommen sollte, die auch dort waren und sich positioniert haben.
Ja, sehe ich ganz genauso. Es war wirklich eine bunte Truppe am Ende, die sich da zusammengefunden hat. Und auf der Bühne gab es dann ein offenes Mikro. Also es haben natürlich auch der Landrat Bodo Klimpel, aber auch Bürgermeister Krawanje haben natürlich zuerst gesprochen. Übrigens, mein Lieblingsmoment der ganzen Demo war, als der Landrat Bodo Klimpel dann ans Mikro trat und gesagt hat, hallo Castrop-Rauxel, und die Menge zurück sagte, hallo Bodo. Das war irgendwie so ein sehr lockerer, also da haben irgendwie alle gelacht. Es war ein sehr frischer Moment in diesem ganzen Ernsten des Ganzen. Ich fand es total beeindruckend, wer da so alles geredet hat. Also klar, die üblichen Verdächtigen, aber es haben auch Leute mit ihrer eigenen Geschichte gesprochen. Also zum Beispiel Selim Korkutan, das ist der Vorsitzende der Grünen Jugend hier. Er ist selbst Deutsch-Türke und der hat gesagt, der hat wirklich sehr energisch ins Mikro gesprochen. Er hat dann gesagt, ich bin Deutscher, ich bin Türke, ich bin Deutsch-Türke und das geht. Ein anderer, der gesprochen hat, quasi die ganz andere Generation, ganz anderes Ende, das war Wilfried Küpprig, der ist geboren 1933, also 90 Jahre alt. Das muss man auch erstmal bringen, mit 90 bei 0 Grad da die ganze Demo auszuharren. Aber der hat dann ins Mikro gesprochen und sich daran erinnert, wie das war in der Nazi-Zeit, als er als Kind sich verstecken musste, als sie unter der Wolldecke BBC gehört haben, damit bloß keiner mitkriegt, damit sie wissen, was mit dem Vater ist, der in Russland ist. Also ganz eindrucksvoll hat er erzählt und ich finde, das hat diese Veranstaltung auch ausgemacht, dass die Leute halt wirklich ehrlich besorgt waren.
Ja, also ich habe nicht alle Reden gehört, weil ich immer auch mal wieder unterwegs war in der Menschenmenge und dann teilweise mit Menschen gesprochen habe. Wenn man hinten war, hat man auch ehrlich gesagt nicht viel gesehen, weil die Menge eben so groß war. Aber es gab auch immer Momente wie eben den von dir angesprochenen, wo es halt wirklich ruhig war, wo alle Menschen zugehört haben, wo dann auch nicht mehr gesprochen wurde, wo wir dann auch kurz das Interview eingestellt haben, damit man halt wirklich zuhören könnte.
Damit ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt von der Stimmung, die da geherrscht hat, haben wir euch, wir haben ja schon gesagt, wir haben es live gestreamt, haben wir euch hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht von der Demo.
Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle zusammen gegen den Faschismus! Alle!
Unter dem Eindruck der Demo, was glaubst du, Luca? Wie entwickelt sich das in Zukunft? Also war das jetzt so ein einmaliges Ding nach der Korrektivrecherche oder glaubst du, da ist jetzt so grundsätzlicher was aufgewacht?
Also viele Menschen, die vor Ort waren, haben genau das betont, dass man jetzt weitermachen müsste, dass es eben nicht einmalig sein darf, sondern dass man immer wieder sich laut dagegen einsetzt, wenn jemand was Rechtes sagt und nicht nur, wenn das halt in so einem öffentlichen Raum wie auf so einer großen Demo passiert, sondern eben auch im Privaten, wenn es bei der Arbeit passiert, unter Freunden vor allem, ja.
Dieser Kaptein hat das ganz schön gesagt, die meinte so, ich muss euch hier, die hier bei der Demo stehen, euch muss ich nicht sagen, dass ihr nicht die AfD wählen sollt, aber mit dem, keine Ahnung, dem komischen Onkel auf der Weihnachtsfeier, mit dem Nachbarn, der irgendwie mal wieder so einen komischen rassistischen Spruch ablässt, mit denen muss man immer wieder diskutieren, immer wieder ins Gespräch gehen, da muss sich quasi jeder aufgerufen fühlen. Das war so der Appell, den die Landtagsabgeordnete der SPD da gebracht hat. Ich bin gespannt, ob das die letzte Demo war, über die wir hier in Castrop berichtet haben. Und ja, vielen Dank, Luca.
Gerne.
Wenn wir euch jetzt neugierig auf die Demo gemacht haben und ihr sagt, ey, da muss ich auf jeden Fall noch mehr zu lesen, dann findet ihr da bei rn.de/castrop, also bei uns online, ganz viel dazu. Viel davon steht aber auch hinter der Paywall. Ihr braucht also ein RN Plus Abo, um die Artikel lesen zu können. Wenn ihr schon ein Abo habt, dann ist das super. Damit unterstützt ihr nämlich unseren unabhängigen Journalismus und natürlich auch diesen kostenlosen Podcast. Und wenn ihr noch kein Abo habt und das mal ganz unverbindlich ausprobieren wollt, dann könnt ihr 3 Monate lang für nur 3 Euro RN Plus testen. Das ist ungefähr so viel, wie eine Tasse Kaffee kostet. Also zum Ausprobieren ein ziemlich guter Deal. In unserer Veranstaltungsecke ist es an diesem Wochenende ziemlich leer. Ich habe aber dafür mal einen ganz anderen Tipp für euch. Wann wart ihr eigentlich das letzte Mal auf der Halde auf Schwerin? Der Ausblick über unsere Stadt ist von da echt schön und auch wenn ihr alteingesessene Castrop-Rauxlerinnen und Castrop-Rauxler seid, stattet unserer guten alten Halde doch mal wieder einen Besuch ab. Am Samstag soll es den gesamten Tag sonnig bleiben und da lassen sich dann auch die 1 Grad ganz gut aushalten. Also zumindest mit einer dicken Jacke. Das war's mit dem Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns eure Meinung zu den Themen schreiben wollt, über die wir gesprochen haben, dann könnt ihr das gerne machen. Einfach schreiben an pottcas, also podcast@ruhrnachrichten.de. Da könnt ihr uns auch Themenvorschläge schicken, wenn ihr sagt, also ich habe hier was in der Stadt gesehen, da müsste man doch mal drüber berichten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes, sonniges Wochenende, egal was ihr vorhabt. Wir hören uns hier dann in der kommenden Woche wieder und bis dahin, wie immer, Glück auf!